Und im Laufe der Tage, beziehungsweise auch dann noch in der Phase danach, kam dann eher so das Thema hoch, es geht jetzt nicht um ein neues Bild einer Vision, sondern es geht um ein neues Selbst und darum auch mich selbst gefunden. Sondern es geht dann nicht um die Frage, was will ich auf die Welt bringen oder was will ich, sondern auch die Frage ist, wie will ich etwas Neues in die Welt bringen? Und genau das war dann der Schlüssel für mich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Mein Name ist Margit Skias. Heute stellen wir uns die Frage, was passiert, wenn wir wirklich still werden, wenn kein Außen mehr da ist, keine Ablenkung, kein Müssen. Mein heutiger Gast, Gerald Ziegler, ist genau dieser Frage radikal nachgegangen. 12 Tage im Wald, ohne Komfort, ohne Nahrung, mehrere Tage komplett allein. Aus dieser Erfahrung heraus ist sein Buch Neugeboren aus dem Wald entstanden. Gerald Ziegler ist aber nicht nur Autor, sondern auch Organisations- und Führungskräfteentwickler. Dabei begleitet er Menschen, Organisationen und Führungskräfte in Veränderungsprozessen. Ich denke mal, ein Thema, das aktueller nicht sein könnte. Und genau darüber sprechen wir heute. Was passiert, wenn man sich selbst wirklich begegnet? Und wie verändert das die Art, wie wir führen, entscheiden und Organisationen gestalten? Gerald Ziegler, herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank.
Gerald, steigen wir gleich ein in die Tiefen des Waldes. Was war dein Anstoß, dieses 12-tägige Visionssucheritual überhaupt zu machen?
Ich habe mich in den letzten Jahren verstärkt mit der Frage beschäftigt, was ist denn Lebendigkeit? Denn ich habe da jemanden kennengelernt, den Dr. Andreas Weber, der ein Biologe ist und Philosoph und der genau sich dieser Frage seit Jahrzehnten widmet. Und ich durfte mit ihm da einige Workshops gestalten und das hat mich fasziniert. Weil ich denke, das ist so unsere Grundfrage, die uns nicht nur als Mensch, sondern letztendlich auch als Unternehmer oder Unternehmerin oder Organisation auch beschäftigt. Was ist denn das Leben und wie können wir das Leben noch bewusster leben?
Vielleicht schilderst du uns so deine ersten Momente oder die ersten Tage. Was hast du gespürt und gab es einen Moment, wo du gesagt hast, wow, Wahnsinn, was macht der Wald jetzt mit mir? Kannst du uns da kurz ein bisschen mit hineinnehmen?
Gerne, ja, es ist ein Ritual, das 12 Tage dauert, hast du schon gesagt. Es nennt sich Vision Quest auf Neudeutsch. Und es geht darum, dass man wirklich so einen Zyklus durchläuft von einer ganz bewussten Entscheidung, ich möchte das tun, ich möchte mich mit mir beschäftigen, bis zu dem, dass man dann wirklich alleine in dem Wald ist, ohne Essen, wie schon erwähnt, ohne Zelt, nur du und sonst niemand und nur die Natur. Und am Anfang natürlich hat man Interesse daran, man meldet sich an und die Zeit der Vorbereitung vergeht. Und wenn dann der Moment kommt, wo du dann dort bist, das war in einem Institut, wo die ersten Tage im Institut verbracht werden, wo man schon auch sehr viel im Wald ist, aber wo man noch in einer festen Behausung schläft. Aber da gibt es einen Moment, wo du dann das Handy abgibst, wo du dann dich sozusagen von deiner alten Welt verabschiedest, wo das Geld, die Geldbörse abgegeben wird und alles. Und das war so dieser erste Moment, wo ich dann wirklich so, oder wo ein System realisiert hat, dass es jetzt ernst wird. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und da kam dann, ich kann es ja auch verraten, es steht in meinem Buch auch drinnen, aber ich kann es auch verraten, da kam enorme Angst auf. Mhm. Eine Angst, die mich so weit gebracht hat, dass ich mir sicher war, ich werde diese Tage im Wald nicht überleben. Okay. Also es war so eine richtige Todesangst.
Das war schon am ersten Tag.
Es war am zweiten Tag, genau. Mhm. Also der erste Tag, der geht noch so, da kommt man an und da wird man sozusagen eingeführt und so weiter. Aber es ist alles schon sehr auf dieses Ritual ausgelegt. Das heißt also, du bist nicht mit anderen in Kontakt, sondern du bist immer ganz auf dich alleine gestellt. Du hast auch Aufgaben zu bewältigen und beschäftigst dich schon von der ersten Minute an sehr intensiv mit dir.
Es hat ja dann was Besonderes mit dir gemacht. Du beschreibst ja in deinem Buch diese Rebellion des Verstandes. Wie hat sich dieser innere Widerstand bei dir gezeigt und was hat sich da verändert, als du diesen durchschritten hast?
Ja, der Verstand ist natürlich so etwas Spezielles. Auf der einen Seite sind wir ja sehr froh als Mensch, dass wir das haben, dass wir nachdenken können. Aber es ist so, dass dieser Verstand natürlich auch nicht nur positive Elemente hat, sondern der Verstand möchte ja das Altbewährte und Gewohnte, die Erfahrungen beibehalten. Das heißt, also, das hilft uns ja im Alltagsleben, dass wir nicht jeden Tag in der Früh nachdenken müssen, was muss ich jetzt machen, muss ich jetzt die Zähne putzen oder möchte ich mir das Gesicht waschen oder möchte ich einen Kaffee trinken, sondern es läuft routiniert. Das ist ja auch der Vorteil vom Verstand. Aber es hat sich so gerade auch in den letzten Jahren, vor allem auch in der Wirtschaft, eingeschlichen, dass sich da sehr starke Ego herausgebildet haben. Und der möchte natürlich nicht, dass sich etwas verändert. Und wenn du da so in diesem Wald sitzt, dann stellst du dir immer wieder die Frage, ja, sorry, aber was soll das? Wieso bin ich jetzt in diesem Wald? Also ich hätte ja tausend Dinge zu tun, die viel schlauer wären, viel besser wären, viel wichtiger. Mhm. Es gibt x E-Mails, die zu abarbeiten sind, Kundentelefonate, Projekte und, und. Und das ist so die große Herausforderung. Und je länger man in diesem Wald ist, desto mehr beruhigt sich dieser Verstand. Das Nicht-Essen hat auch den Vorteil, bei mir war es so, dass ich müder geworden bin. Es hat andere gegeben, die wurden aktiver. Mhm. Aber es hat schon auch den Vorteil, dass man runtergebremst wird. Und das Nicht-Essen hat ja auch damit zu tun, dass du wirklich nichts zu tun hast. Es gibt keine Ablenkung. Ich habe ja auch schon andere stille Retreats gemacht oder wie auch immer, aber da gibt es immer irgendwie Ablenkung. Entweder gibt es andere Menschen oder es gibt eine andere Umgebung oder eben das Essen, da beschäftigst du dich, was esse ich, wann esse ich und wie gehe ich davor. Und das ist im Wald nicht. Der Wald ändert sich nicht.
Das ist man ganz auf sich alleine
genau,
gestellt.
Genau, das Wachsen der Bäume, das siehst du nicht, weil diese 4 Tage, da wachsen zwar alle Bäume und jedes Gras, aber das spürst du ja nicht.
Man
du
hört siehst, vielleicht ein paar
Du hörst ein paar Geräusche. Tiere natürlich, du hörst Vögel und alles Mögliche, aber und auch wenn die Blätter runterfallen, aber sonst tut sich nichts. Und diese, es war jetzt nicht so eine Phase, wie du mich gefragt hast, wo ich denn durchschritten habe, sondern es ist immer wieder gekommen. Ich habe so das Bild dann auch bekommen, es ist so, wie wenn du deinen Verstand und das Ego vom Steuerrad nimmst und quasi auf die Rücksitzbank setzt. Okay. Und dass so quasi die eigene Seele, das eigene innere Bedürfnis oder das eigene Wesen, das innerste Wesen, wenn das zum Steuerrad kommt und in den Driver Seat sich sozusagen setzt.
Jetzt bist du ja schon seit 2 Jahrzehnten Organisationsentwickler. Fast schon 30 Jahre Organisationsentwickler. Was hat sich für dich durch diese Erfahrungen im Wald konkret als Unternehmer und Organisationsentwickler verändert? Vielleicht deine Art zu entscheiden, zu führen oder Menschen zu begleiten?
Ja, das ist natürlich immer selber relativ schwierig zu beantworten, so eine Frage, weil man selbst ist man ja in sich, in seiner eigenen Wahrnehmung gefangen. Aber ich höre schon immer wieder auch von Kollegen und auch von Kundinnen und Kunden, dass die sagen, man spürt, dass etwas anderes ist. Ich würde es vielleicht so beschreiben, ich bin ja ein Mensch, der sehr ein Visionär ist und ein Macher, aber es hat jetzt noch einmal eine andere Qualität bekommen. Eine Qualität, die mehr Ruhe ausstrahlt, mehr Fokus ausstrahlt und mehr so eine innere Zentriertheit. Mhm. Also ich laufe, hat natürlich auch ein bisschen was mit meinem Alter zu tun, laufe nicht jeden x-beliebigen Blödsinn unter Anführungszeichen hinterher, sondern ich versuche mich sehr bewusst auch auf die Themen zu konzentrieren. Und dann auch auf die Begegnungen mit den Menschen zu schauen, wie kann ich diesen Menschen jetzt berühren? Was ist jetzt gerade an der Reihe im Gespräch zum Beispiel, so wie bei uns jetzt? Mhm. Und genau das denke ich, hat sich stark verändert. Die Frage auch, wie ich an die Sache herangehe.
Es ist ja witzig, ich habe dann erst so auf den zweiten Blick den Untertitel gelesen, wo du geschrieben hast,
eine Vision gesucht und mich selbst gefunden.
Ja, genau. Das heißt, du hast die Vision gesucht und ganz was anderes gefunden. Was speziell hast du in dir gefunden?
Ja, das ist so, auch nochmal auf die vorhergehende Frage zurück. Ich habe ganz viele Visionsprozesse in Unternehmen begleitet oder ich begleite viele. Und da hatten wir ja bestimmte Vorstellungen, wie eine Vision auszusehen hat. Es steht immer, wir wollen das und das werden und wir wollen so und so toll sein und Marktführer und, und. Und im Wald habe ich immer wieder genau nach dem gesucht. Also mein Verstand hat sich immer wieder eingeschaltet und gesagt, ja, wo ist jetzt die Vision und wie willst du jetzt sein und was ist die Zukunft von dir und wie soll die Arbeitswelt aussehen? Mhm. Und irgendwie kam keine wirkliche Antwort. Und im Laufe der Tage, beziehungsweise auch dann noch in der Phase danach, kam dann eher so das Thema hoch, es geht jetzt nicht um ein neues Bild einer Vision, sondern es geht um ein neues Selbst und darum auch mich selbst gefunden. Sondern es geht dann nicht um die Frage, was will ich auf die Welt bringen oder was will ich, sondern auch die Frage ist, wie will ich etwas Neues in die Welt bringen? Und genau das war dann der Schlüssel für mich. Da habe ich sozusagen eine Methode, eine Vorgehensweise entwickelt, die ja mit diesem Walderlebnis in Zusammenhang steht, wo es darum geht, wirklich einen ganzheitlichen Prozess zu gehen. Und ich begleite nur mehr Unternehmen, die eine wirkliche innere Bereitschaft haben für eine echte Transformation.
Also was heißt so das?
Eine Alibi-Handlung, wir wollen jetzt irgendwie da die Mitarbeiter schnell irgendwie mit einer neuen Vision beglücken, das ist etwas, was ich ablehne, weil ich denke, das ist schade um die Zeit, schade um das Geld und vor allem auch schade um diese Menschen, die sich da irgendwie einbringen und eine Hoffnung haben, dass sich was verändert. Eine richtige und tiefgehende Transformation würde ich von der Natur an beschreiben, so wie wenn aus der Raupe ein Schmetterling wird. Oder ich habe da eine Walnuss mitgebracht, wie wenn aus dieser Walnuss ein Baum wird. Und das ist genau das Bild. In der Walnuss ist das Leben der Walnuss drinnen. Die ist geschützt durch eine harte Schale. Jetzt kann ich die Schale aufbrechen, dann kann ich die Nuss essen. Wunderbar, habe ich was getan für mich, was Gutes. Aber wenn ich möchte, dass sich das Leben verbreitet, dann muss ich diese Walnuss in die Erde stecken. Und es braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Und die Rahmenbedingungen sind eben die Erde und das Wasser und die Mikroorganismen und die Wärme und das Licht. Und dann kann aus dieser Walnuss das, was da drinnen versteckt ist, das innere Leben, kann sich dann entfalten. Und genauso ist es in den Unternehmen auch. Wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen in diesem Transformationsprozess herstellen, dann können sich die Potenziale dieser Menschen, die dort arbeiten, wirklich entfalten. Und der Unterschied zu vielleicht auch früher ist, dass ich einfach diesen Raum mehr öffne, wo es wirklich in diese Stille auch geht in den Unternehmen, wo es in diese Phase des Nichtwissens geht, wo es in die Phase des Unbekannten hineingeht, weil nur dann entwickelt sich wirklich was Neues. Wenn ich aus einem alten Muster ein neues Muster einsteige, dann habe ich nichts gewonnen.
In dem Zusammenhang sprichst ja du auch vom Begriff der beseelten Organisationen. Was machen Führungskräfte und Eigentümer von Unternehmen anders, die beseelt sind im Vergleich zu den herkömmlichen?
Genau, ich komme gerade von einem Workshop von gestern. Wir haben mit einem Kollegen einen Startworkshop gemacht in einem mittelständischen Unternehmen in Oberösterreich, wo es jetzt darum geht, dass wir so ein Jahr uns genommen haben, mit diesem Unternehmer dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Und vielleicht erkläre ich es am Beispiel. Wir haben vor 5 Jahren dort mit den Eigentümern einen Visionsprozess gemacht, wo wir ganz viele Werte definiert haben, wo wir genau auch so einen ähnlichen Prozess durchlaufen haben und wo die Unternehmer jetzt sagen, es ist jetzt wieder Zeit, das nachzuschärfen. Und beseelt heißt einfach, es ist ein Unternehmen, das letztendlich dem Leben dient. Eine lebendige Organisation. Wir erleben ja ganz oft Organisationen, die, ich sage es jetzt mal sehr provokant, die tot sind. Oder die Angst getrieben sind. Angst, nicht weiterzukommen, keine nächste Karriere zu machen oder nicht das nächstgrößere Auto zu bekommen, keine Ahnung, was auch immer. Und beseelte Organisationen sind Organisationen, die von innen heraus ein Wachstum anstreben, das zyklisch ist, die auch klar sind, es ist nicht immer nur Lineares möglich, die aber dann damit den Menschen die Möglichkeit geben, sich als Menschen dort auch einzubringen. Und ich sage so, das sind so 4 Ps. Das erste P ist Purpose. Und zwar nicht ein Purpose, wie sozusagen die Marketingabteilung schön formuliert und dann irgendwo hinhängt, sondern ein Purpose, der wirklich von den Menschen von innen heraus getragen wird. Und ich arbeite sehr gern mit eigentümergeführten Unternehmen, weil dort spürst du einfach ein anderes Herzblut, eine andere Leidenschaft zu diesen Themen. Und wenn das wirklich so von innen heraus gemacht, also nicht gemacht kann man nicht sagen, das ist ein falscher Ausdruck, sondern von innen heraus gelebt wird oder gespürt wird, dann überträgt sich das auch auf diese Menschen, die dort arbeiten. Und dann kann sich so etwas entfalten. Und dann kommt das zweite P, das ist People. Das heißt also, die Menschen können sich dann mit diesem Zweck oder mit diesem Sinn auch wirklich identifizieren. Und die brennen für das Thema. Die haben einen Blick fürs große Ganze und wissen auch, warum sie diese Arbeit machen, egal in welcher Position. Immer dann, wenn sie für sich selber einen Sinn sehen, wenn sie das große Ganze sehen, wenn sie sehen, okay, was ist die Perspektive, dann setzen sie sich ein. Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen, die wir im Moment haben, weil du das auch angesprochen hast, zu einer generellen Transformation, ist, dass uns die positiven, inspirierenden Zukunftsbilder fehlen. Es gibt niemanden in der Wirtschaft oder auch in der Politik, der irgendwie etwas Positives und etwas sagt, wo wir sagen, jawohl, das ist erstrebenswert. Das heißt immer nur, was wir nicht tun sollen, und wir sollen nicht mit dem Auto fahren, wir sollen das nicht machen, jenes nicht machen, oder wir sollen Angst davor haben. Aber das hält uns klein. Wir Menschen brauchen positive Bilder, wohin wir uns entwickeln wollen. Und die Zukunft ist einfach super. Und wir können sie alle mitgestalten. Aber es liegt einfach daran, dass wir gemeinsam uns überlegen müssen, wie soll die Zukunft aussehen.
Wenn du diese Prozesse, wenn du diese Workshop leitest, du kannst jetzt nicht immer mit den Unternehmen, mit den ganzen Teams in den Wald gehen. Was sind jetzt für dich so einfache, kraftvolle Wege und Methoden, man spricht ja von Tools, wie du Menschen dazu bewegst, zu mehr Klarheit und Verbindung und innerer Ruhe in ihren Alltag zu bringen?
Na, ich bin manchmal schon sehr frech und gehe auch mit vielen in den Wald. Zwar nicht immer genau 12 Tage, aber zumindest mal eine Stunde. Einfach mal wirklich hinauszugehen und einmal zu schauen, was macht das mit mir, wenn ich mich mit der Natur in irgendeiner Form verbinde. Aber ich habe natürlich auch Workshops in Unternehmen, wie was ist die Krankenanstalten oder sonst irgendwie, wo du einfach nicht hinausgehen kannst. Dann versuche ich zumindest mal die Stille hereinzuholen und die Menschen wieder zu sich selber, mit sich selber zu verbinden. Und das geht auch ganz schnell, da braucht es nur einige Minuten. Und du spürst, wie sich danach, wenn ich sogar mal 3 Minuten Stille anleite und auch ein paar Atemübungen, dann hat sich die Stimmung verändert. Weil wir einfach aus diesem Hamsterrad des täglichen Seins und Machen und Tun und blablabla, da steigen wir ganz schnell aus. Und dann kann ich mit einer anderen Energie auf diese Themen hinsehen. Also das ist etwas, was ganz einfach funktioniert. Oder meine gesamten Workshops sind auch auf diesen Prozess angelegt, sodass ich die in der Vorbereitung schon überlege, welche Phasen braucht es, dass die Menschen dort abgeholt werden. Dass sie für sich selber auch bewusst die Entscheidung treffen, jawohl, ich gehe diesen Schritt und ich lasse mich auf diesen Prozess, zumindest an diesem, keine Ahnung, Nachmittag oder an diesem Tag einfach mal ein. Und ich sage ihnen auch, dass wir auch Phasen haben werden, wo einfach unklar ist, wie es weitergeht. Aber aus dieser Unklarheit, da können sich neue Dinge entwickeln. Und diese neuen Dinge bringen dann wieder neue Gedanken und neue Ideen heraus.
Jetzt ist es aber nicht nur ein Nachmittag, wie du gesagt hast, sondern ein Prozess von mehreren Terminen, wo du eben zu gewissen Themen begleitest. Was beschäftigt die meisten auf beiden Seiten?
Naja, die Menschen erlebe ich im Moment sehr am Anschlag. Und egal in welches Unternehmen oder in welche Organisation ich komme, spüre ich immer wieder, dass die Menschen einfach nicht mehr können und auch nicht mehr wollen. Und das ist so die große Herausforderung, wo also die Führungskräfte auch drinnen stecken. Auf der einen Seite erleben sie einen hohen Druck nach Leistung, nach Performance und noch, keine Ahnung, was auch immer dann die Maßzahl ist. Und auf der anderen Seite haben sie dann aber auch Menschen, die ihr Bestes geben, aber irgendwo einfach nicht mehr können. Und ich glaube, gerade da braucht es einen neuen Ansatz, dass wir wirklich uns überlegen müssen, wie können wir diese beiden Welten wieder zusammenbringen? Und was können wir diesen Menschen Gutes tun, dass sie auch wieder resilienter werden, dass sie wieder leistungsfähiger werden und dass sie vor allem auch wieder mehr zu sich selbst finden?
Welchen Impuls kannst du da oder gibst du da in diesen Workshops Führungskräften und Mitarbeitern mit auf den Weg?
Also ich rate Ihnen oder ich ermutige Sie auch, sich wirklich mit sich selbst zu beschäftigen. Und zwar, und das ist mir jetzt ganz wichtig, nicht im Sinne der weiteren Selbstoptimierung. Weil das ist das, was wir in den letzten Jahren ganz stark erlebt haben. Für tausende Coaches, die immer gesagt haben, mach das noch und dann wird das besser, mach jenes noch und dieses noch. Und ich glaube, wir müssen wieder zurück zur Natürlichkeit. Und die Natürlichkeit, die lernen wir von den Kindern. Kinder haben auch manchmal Langeweile. Und genau das, da tun wir uns ja als Erwachsene extrem schwer. Und ich rate auch den Menschen immer wieder auch, sich einmal am Wochenende auch einmal nichts vorzunehmen. Und nicht von der Arbeitsstress wieder in den Freizeitstress zu kommen, sondern wirklich ganz bewusst sich zurückzunehmen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mir einmal ein Wochenende, wo ich mich einmal nur treiben lasse. Und genau das tue, was ich gerade als inneren Antrieb heraus spüre.
Und welche Ausreden hörst du da von deinen Teilnehmern, die vielleicht noch nicht bereit sind, diesen Schritt in diese Tiefe zu gehen, also der Selbsterfahrung?
Na, die größte Ausrede ist, ich habe keine Zeit dafür.
Okay.
Das ist so die Ausrede Nummer eins. Und ich sage dann, naja, ich würde mal den Begriff Zeit mit dem Begriff der Lust verwechseln oder austauschen. Mhm. Weil keine Zeit zu haben ist eine Ausrede, ebenso wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube, es liegt ganz stark auch eine große Angst dahinter, nämlich die Angst, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und diese Ablenkungen, die sind ja willkommen, dass ich mich ständig mit irgendetwas beschäftige, was einfach nicht von mir ist, wo ich mich ständig über etwas ärgere, wo ich mich ständig über irgendetwas aufrege. Diese innere Ruhe oder diese innere Verbundenheit, ich würde es mal mit Verbundenheit auch nennen, die geht's. Und ich glaube, wir sind Wesen des Lebens, wir sind lebendig, wir haben einen Willen, uns zu entfalten und zu lernen, und das ist das Wesen vom Leben. Und genau das, dahin dürfen wir wieder kommen.
Ja, lieber Gerald, jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Podcast-Gesprächs angekommen. Darf ich dich bitten, noch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen einen Tipp mit auf den Weg zu geben?
Ja, sehr gerne. Ja, schade, das Gespräch ist schnell vergangen. Ich würde noch gerne mit dir weiter plaudern. Ja, einen ganz einfachen Tipp, den ich gerne teilen möchte, den ich selbst auch so lebe, ist, dass man sich einfach in der Früh hinsetzt und bevor man losspringt und gleich die E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder sonstige Social-Media-Dinge ansieht, einfach mal ganz bewusst hinsetzen, beide Füße auf den Boden, sich mit dem Boden zu verbinden, tief einatmen durch die Nase, und zwar tief heißt in den Bauch hinein, nicht in den Brustkorb hinein, dann kurz anhalten und auch wieder tief ausatmen und das einige Male zu machen und sich da wirklich ganz bewusst in diesen Tag hinein begeben. Das wäre so ein Tipp. Das Gleiche kann man auch am Abend machen, dass man auch bewusst den Tag ausatmet sozusagen und alles, was mich so belastet hat oder was so mich beschäftigt hat, dass das einfach dann im Büro bleibt oder auf der Terrasse oder im Wohnzimmer, egal wo auch immer, und dass ich dann ins Bett hineingehe und befreit bin von diesen belastenden Gedanken.
Wie oft gehst du in den Wald oder wie oft nimmst du dir die Zeit, in den Wald zu gehen?
Ich gehe fast jeden Tag in den Wald. Ich habe das Glück, dass ich in Itzling wohne und dort der Maria Blein, also der Bleinberg, gleich in der Nähe ist. Also ich gehe irgendwie vielleicht 15 Meter, dann komme ich über den Alterbach und gehe hinten hinauf zur Bleinlinde. Und die Bleinlinde, das ist so mein Kraftplatz, wo ich in der Früh auch mich da kurz sammle und auch ein Stück weit meditiere und mich einfach auf diesen Tag vorbereite. Ich stehe relativ früh auf und bin dann oft auch schon in der Finsternis oben, dann begegne ich oft Rehe oder Hasen oder was auch immer. Und das ist dann so für mich, dann spüre ich so, dass ich auch die frische Luft gerade im Winter so eingeatmet habe und auch auf den ganzen Poren meine Haut die frische Luft ist, und dann geht es unter die Dusche und dann kann der Tag beginnen.
Sehr schön. Vielen Dank, Gerald Ziegler, für die spannenden Insights in dein Projekt und auch das Teilen deiner Erfahrungen, die uns ermutigen, nicht nur sich selbst begegnen zu wollen, Veränderungen anzunehmen, die eben sicherlich letztendlich Neues entstehen lassen, die auch unser Wirken verdichten und lebendiger machen. Mein Name ist Margit Skias. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören bei einer der nächsten Folge Wirtschaft kompakt, dem Podcast der Wirtschaftskammer Salzburg. Bis dahin eine feine Zeit.
Vielen Dank.
Gerne.